Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast, nicht weit von meiner eigenen Haustür. Und zwar bin ich in Köln-Mühlheim, in der Nähe vom Wiener Platz. Und ich bin zu Gast bei Dieter Zalle-Zalisch von Elektrische Tätowierung. Hallo Dieter.
Hallo.
Dieter, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir eine Anekdote eingefallen. Und zwar war das so, ich glaube vor 5, 6 Jahren war ich mal in London anlässlich der London Tattoo Convention. Und da gab es eine Ausstellung namens Time. Und die hat da die Eröffnungsrede gehalten, Don Ed Hardy. Und ich hatte 2, 3 Bierchen getrunken, bin zu ihm hin und habe gefragt, Mr. Hardy, könnten wir vielleicht ein Foto machen? So richtig Fanboy-mäßig. Normalerweise mache ich sowas überhaupt nicht, stehe ich auf sowas überhaupt nicht. Und dann meinte er, ist überhaupt kein Problem, war total nett, spricht ja auch immer mit so ruhiger, gedeckter Stimme. Und dann fragte er, aus Deutschland kommst du, wo kommst du denn her? Und ich sagte, aus Köln. Und dann packt er mich so am Arm, nimmt mich so zur Seite und sagt, wenn du Dieter und Anke siehst, bestell ganz herzliche Grüße. Woher kennst du Don Ed Hardy?
Das war unser erster Kontakt eigentlich 1982 auf unserer ersten Reise nach Kalifornien.
Ja.
Und
also von dir und Anke.
Von mir und Anke, genau. Mhm. Ich war damals schon am Tätowieren, aber privat. Seit circa 2, 3 Jahren war ich schon am Tätowieren. Und San Francisco war halt die Adresse auf der Welt, wo man hin musste, wenn man irgendwie weiterkommen wollte. Und es waren tatsächlich für damals sehr viel 7 oder 8 Tattoo-Studios in San Francisco.
Ja.
Und eins davon war Ed Hardy. Und durch meinen Kontakt zu Arno Schweikart, der gesagt hat, ich müsste unbedingt dahin, bin ich halt tatsächlich hin und ja, war ein angenehmer, netter, intelligenter und sehr talentierter Mensch. Und seitdem kennen wir uns auch.
Ne? Hieß der Laden damals schon Tattoo City oder?
Nee, das war noch Realistik. Ein Privatstudio hinter einer Wäscherei.
Ja.
Und nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also meine Vorstellung von Tätowierläden ist die gleiche wie heute mit Motivtafeln an der Wand und meist älteren, wortkargen Tätowierern mit einer Vergangenheit beim Militär oder jedenfalls entsprach der gar nicht dem Bild. Ja, der war gekleidet in schwarzen Anzug mit weißem Hemd.
Ja.
Und man konnte schon, mein Englisch war damals überhaupt nicht gut und man konnte trotzdem hören, was der Mann Hochschulen absolviert hatte an der Aussprache und auch an den Fremdwörtern, die er benutzt hat, was in Amerika eigentlich nicht so häufig ist, was die Leute Fremdwörter benutzen. Ja.
Aha. Also Ed Hardy hat ja quasi das Privatstudio, was dann, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre später in Deutschland auch dann irgendwann so kam, quasi erfunden, ne? Also du warst da ja wahrscheinlich so ein bisschen von den Socken, wie du schon sagtest, ne? Weil das was komplett anderes war, was du erwartet hattest. Ne?
Und auch wieder aufgegeben, ne? Er hat das danach nochmal gemacht in Downtown San Francisco, aber letztendlich auch heute noch ist er in den Streetshop. Ne? Mhm. Er tätowiert nicht mehr, aber es ist sein Headquarter. Also er macht alles da und der Laden gehört ihm. Und das ist ein typischer Streetshop, wie er sein sollte. Ne?
Ja. War damals, 83 war es?
82.
82. 83 habt ihr, glaube ich, den Laden aufgemacht, elektrische Tätowierung, ist das richtig?
Ja, wir haben Anfang 83 hier in Köln eröffnet, ja.
Ja. Welchen Status quo hatte so dein eigenes Tätowieren damals? War Ed Hardy da direkt so auch tätowiertechnisch und künstlerischen Einfluss oder hast du gesagt so, boah, der ist so far off und macht so eigene Sachen, wie soll man denn da überhaupt hinkommen?
Beides, ne? Aber erstmal, es wusste ja keiner, wer Ed Hardy war. Es gab ja kein Internet, es gab keine Zeitungen, es gab keine Bücher.
Du wusstest nur von Arno Schweikart, dass du da
von bist. Arno Schweikart und von Phil Bond, das waren die beiden. Und Bertchen Ostende, das waren so die drei wichtigsten Kontaktpersonen in meinem Leben, ja, damals und auch bis heute. Und da habe ich Arbeiten gesehen und die hatten mir Fotos gezeigt. Und 82 kam ja dann auch durch Ed Hardy Tattoo Time raus.
Ja.
Und das ist ja bis heute das, was alles geändert hat. Ne?
Das Referenzwerk, wo sich alle drauf berufen.
Ich hatte eine Kopie von Arno Schweikart gekriegt und ja, das war wie vom anderen Stern, was ich gemacht habe, jeden Tag in Duisburg, hatte damit nicht annähernd was zu tun, ja.
Ja, da muss ich direkt anschließen. Du warst aber selber irgendwann mit deinen Arbeiten in Tattoo Time, richtig?
Das ist richtig, ja.
In welcher Ausgabe war das?
Weiß ich nicht. Waren Arbeiten von mir, aber auch Arbeiten also von anderen, die auf mir drauf sind, beides. Also, ne.
Ja, was für Arbeiten waren da drin, die du selber gesammelt hattest?
Ich habe am Ellenbogen eine Tätowierung von Candy Everett aus Hawaii.
Ja.
Das war die damalige Lebensgefährtin von Mike Malone.
Ja,
ist den älteren Tätowierern sicherlich noch ein Begriff, die beiden Namen. Und die hatte mir den Ellenbogen. Wir waren damals in Hawaii zu Besuch und da hat die mir den Ellenbogen tätowiert mit einer Wasserwelle im Hawaii-Stil. Heute sagt man Dreibel dazu. Damals gab es das Wort noch gar nicht.
Ja.
Und da gab ja auch, ich glaube sogar in der ersten Tattoo-Time gab es einen großen Bericht über Dreibel.
Ja, eine dieser Ausgaben, genau, da
und
war
ich halt so ein Polynesisch. Oder die zweite, ich weiß es nicht, und da wurde das dann auch abgebildet.
Ja.
Und ja, war sicherlich eine interessante Auslegung einer Welle. Für die meisten Leute nicht zu erkennen, ne?
Ja.
Damals.
Musstest du so oft erklären, was hast du denn da?
Ja, heute noch.
Zeig mal, wo ist sie denn?
Rechts oder links, weiß ich gar nicht. Ich
ja,
glaube hier. Da kam er. Nachher noch ein Surfer, weil das ja auf Hawaii passiert ist. Irgendwo ja,
ist schon so eine Mischung aus Tribal und Psychedelic, ne?
Es ist einfach toll. Ne? Also ich
aber
da
wie satt schwarz ist denn das noch?
Bitte?
Das ist ja richtig satt schwarz noch.
Ja, das liegt einmal an meiner Haut,
ja,
aber auch daran, was das natürlich, Candy Everett ist ja nicht irgendwer.
Das wurde nicht einmal nachgestochen?
Nein.
Wow.
Nein. Ich lasse keine Sonne an meiner Haut und ja, ist 40 Jahre alt. Ne?
Wahnsinn. Weißt du heute noch, was die damals für ein Schwarz, was das für ein Schwarz ist? Das ist ja sehr, sehr schwarz.
Hatten unser Pelikan schwarz benutzt.
Okay, ja.
Einige haben es ausgekocht, andere nicht.
Ja.
Aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das Auskochen wirklich den gewünschten Effekt hat, was es dadurch schwärzer wird. Ich glaube, das Wichtigste in meinen Augen ist ganz klar die Haut.
Ja. Ich habe hier einen Arm vom Hennis, der ist über 20 Jahre alt und guckt dir die Farben an. Ich habe halt auch so Tattoo-Haut, ne? Also Tätowierer freuen sich immer.
Ich sehe schon, ja. Das sieht auch nach Hennis aus. Ja.
Ne? Also das.
Toll.
Ne? Pass auf, bevor wir diesen ganzen Schlenker machen, weil du hast ja noch mit ganz vielen anderen prägenden Tätowierern zu tun gehabt, Bob Roberts und was nicht alles, möchte ich so ein bisschen auf deine eigene Geschichte zu sprechen zu kommen. Was war für dich die Initialzündung? Erstens, dich tätowieren zu lassen und zweitens, selber Tätowierer zu werden.
Ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg.
Und ich komme aus Gelsenkirchen-Schalke.
Okay, dann weißt du ja, was Tätowieren für einen Stellenwert im Ruhrgebiet hat. Ne? Also ich glaube, es gibt in ganz Deutschland, vielleicht abgesehen von Hamburg, keinen Fleck, wo Tätowieren so verbreitet ist. Ja.
Das stimmt, ja.
Und ja, ich bin halt aufgewachsen mit tätowierten Nachbarsjungs. Ne? Eigentlich war jeder tätowiert. Also der Einzige, der mir auf Anhieb einfällt, der nicht tätowiert war, war Peter Felsner. Den Namen werde ich nie vergessen, egal. Ist auch nicht wichtig. Aber
der Untätowierte.
Aber der war der Untätowierte, ja. Aber sonst waren wirklich alle tätowiert. Ne?
Ja.
Und zwangsläufig habe ich dann auch mich selbst tätowiert mit 12, 13.
So früh, ja.
Ja, das war nach dem Geometrieunterricht, weil dann hatten wir immer die Zirkelkasten eingepackt, wenn Geometrie war.
Und Tinte.
Und Zirkel hatten ja damals, wissen die meisten wahrscheinlich heute gar nicht, bekanntlich eine Spitze und die konnte man auch zum Tätowieren benutzen. Ne?
Hast du das noch oder ist das dann überdeckt?
Das ist tatsächlich noch irgendwo zu sehen, wenn man genau
hinguckt.
Dieter
zeigt gerade seinen Bauch.
Man sieht es ein bisschen, das ist eine Spinne.
Ah ja, so ganz Schatten ist da.
Freddy
und darüber sehe ich einen riesen Schriftzug, da ist ein MSV-Tattoo, ne?
Natürlich, ja.
MSV Duisburg, ja.
Hat übrigens Freddy Niklete gemacht aus...
Ach was, aus L.A.?
Aus Los Angeles, ne?
Wann?
Das weiß ich nicht mehr, also...
Früh.
Aber es war, bevor Bauchschrift populär wurde, ganz sicher. Es muss Ende der 80er so gewesen sein.
Hast du Freddy Niklete erklärt, was für einen Stellenwert MSV Duisburg für dich hat und was er so im Stadion
Nein,
los ist?
Nein, man kann keinen Amerikaner, erst recht keinen Südkalifornier erklären, was ja. Heute vielleicht, aber damals nicht, was Fußball für einen Stellenwert hat. Ne?
Ja.
Die hatten ihr eigenes Ding und
ja.
Klar. Aber er hat es fantastisch gemacht. Ich meine, der gute Mann hatte während der Tätowierung knapp 5 Liter Bier getrunken und jede Linie ist gerade und perfekt. Ja.
Hat er dreimal gefragt, MSV oder MSW? Oder?
Nee, damals kam gerade MTV raus und
ja.
Der Besitzer des Ladens, Phil Monty, der hielt das für einen gelungenen Witz, dauernd zu behaupten, das hieß MTV auf meinem Buch. Und
Jill Monty, alter Biker-Typ.
Und wurde auch nicht müde, das immer in Intervallen von 10 Minuten zu erwähnen.
Jill, der beste Witz ist irgendwann mal erzählt.
Der war ja nicht mal gut, aber egal.
Ja, genau.
Ja, und darunter die Spinne, die ist entstanden auf Frau Webers Kellertreppe. Führte zur Waschküche und da haben wir rumgelungert, da hatten wir unsere Ruhe. Wir hatten ja damals alle entweder keine eigenen Kinderzimmer oder die Kinderzimmer war so klein, was wir uns eigentlich...
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe noch 3.
Ja.
Aber wir haben uns praktisch 16 Stunden des Tages draußen aufgehalten. Mhm. Ne? Und Frau Webers Kellertreppe war der Treffpunkt und da wurde dann auch sind auch die ersten Tätowierungen entstanden.
Ja. Die Leute oder die Älteren, die schon Tätowierungen hatten, die bei dir in der Nähe gewohnt haben in Duisburg, haben die schon irgendeiner, ja, ich sag jetzt einfach mal Subkultur oder etwas Ähnliches angehört?
Nein.
Waren das Fußball, waren das Hooligans, waren das Punks, waren das Skins, was war da los?
Ich glaube, heute nennt man die Jungs Assis, aber die waren alle am Arbeiten, weil damals gab es ja eigentlich keine Arbeitslosen und in Duisburg war genug Arbeit, wir waren alle Stahlwerker.
Püt, Stahlwerk, ja.
Und wir hatten alle Arbeit. Ne? Ja. Also wir waren, ja, das Tätowieren, natürlich einige, damals gab es ja noch Zechen in Duisburg. Ich erinnere mich, meine Nachbarn, die Kleinbrüder, das waren 4 Stück und die waren alle auf der Zeche und die hatten alle tolle Tätowierungen. Ja.
Von wem haben die bekommen?
Die haben die selber gemacht. Ne? Und da waren auch Sachen, die ich erst Jahre später verstanden habe. Der jüngste Klein, der hatte einen Kanarienvogel und dann habe ich erst erfahren, wie wichtig der für die Bergleute, ich war ja Stahlarbeiter, für die Bergleute war, weil die haben den früher im Helm getragen und Gas austritt und so weiter. Und die Tätowierungen hatten schon Bezug zur Arbeit, ja, zum Fußball und zur Arbeit, also die wichtigsten Pfeiler im Ruhrgebiet, ne.
Ja. Sich irgendwie auf der Kellertreppe zu peikern, irgendwie ist ja die eine Sache, aber wie kam dann der Schritt zustande, dass du sagtest, geht das vielleicht auch anders? Hast du dann mal in ein professionelles Studio reingeguckt? Gab es eins oder hatte auf einmal ein Kumpel eine richtige Tattoo-Maschine?
Nee, das kam dann erst paar Jahre später, als wir entdeckt haben, was wir mit dem Zug in 2 Stunden in Amsterdam sind. Das war von Duisburg nur die Hälfte Strecke als Hamburg.
Genau.
Ich hatte meine erste Tätowierung hatte ich aus Hamburg. Da hatte der MSV da gespielt in Hamburg. Und dann sind wir halt mit Zug dahin. Und da die Strecke so weit war, sind wir dann auch nicht nach Hause, sondern haben unser Glück versucht. Aber das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, weil wir einfach zu jung waren. Ja.
Wie alt war der da?
Das erste Mal muss so 15, 16 gewesen sein.
Damals war auch schon ab 18, klar.
Genau, das hat dann ein halbes Jahr später hat es dann funktioniert. Da war ich dann immer noch 16, aber ich hatte einen Tätowierer gefunden, der es gemacht hat halt. Ne.
Weißt du noch, wie der hieß?
Natürlich weiß ich das noch. Das war der Dr. Dietz auf der Talstraße.
Talstraße, also mit dem Kiez, ne?
Das müsste 76 gewesen sein, ja. Silvesternacht 76. Es war Silvesternacht, das weiß ich ganz genau. Der Hoffmann, der Laden war voll. Ich hatte es bei Herbert Hoffmann versucht.
Aha.
Und bin
beim direkt um die Ecke, ne?
Genau. Ja. Bin dann auf der Talstraße und da es draußen an Regnen war und am Schneien, habe ich auch nicht erkannt, was das die Straße der Homosexuellen ist, die Talstraße. Ich hätte es auch nicht verstanden, wenn die Jungs da im Minirock rumgelaufen wären. Ich hätte es sowieso nicht kapiert, aber ja. Das spielte nachher noch eine Rolle, als der Dr. Diet uns die Tür aufgemacht hat
und zwar
uns reingelassen war. Ja. Und das war, mein Freund war dabei, der musste aber vorne in so einer winzigen Diele warten. Da war nur ein Stuhl und ein alter Neckermann-Katalog mit dem, und es gab nur zwei Sheets im Laden. Eins mit.
Warum der Neckermann-Katalog?
Das war die einzige, da lag sonst nichts. Ach, okay, kein, ja. Kein Stern, kein Spiegel, keine Bildzeitung, Neckermann-Katalog. Okay. Ja, ja, okay. Und nicht mal ein aktueller, ein alter.
Ja.
Und mein Kumpel Bruno hat sich Silvesternacht mit einem alten Neckermann-Katalog beschäftigt, während ich tätowiert
Danke,
wurde.
Danke, Dieter.
Ja, er wollte ja auch, ich war halt der Erste und ich konnte nur aussuchen zwischen Schiff und Adler, mehr gab es nicht. Ich habe mich für einen Adler entschieden.
Wohin?
Rechter Oberarm.
Ja.
Und Dr. Dietz hatte schon damals die 70er überschritten. Ich habe auch erst später erfahren, was so wichtige Leute in Deutschland wie Tobi Schirmer und Arno Schweikert auch ihre erste Tätowierung da gekriegt haben.
Ach, aus
demselben Grund wie ich, weil bei Herbert Hoffmann zu voll war.
Ja, ja, okay.
Und Dr. Dietz, ich werde das nie vergessen, das ist lange her, aber ich werde es trotzdem nicht vergessen, hatte eine Art Kimono getragen.
Mhm.
Und obwohl es draußen arschkalt war, hielt der Mann anscheinend, hatte der keine hohe Meinung von Unterwäsche, das Ding war durchsichtig. Deshalb kam ich mit Talstraße, homosexuell und so was. Und dann habe ich es dann irgendwann kapiert, was mit dem Mann ist, was auch nicht schlimm war, weil der hat uns in Ruhe gelassen, der war extrem höflich, war ein gebildeter Mensch.
Ja.
Ich habe nachher erfahren, er war ein richtiger Doktor, also er war Mediziner.
Ja, tatsächlich, da war kein Künstlername.
Nein, auch, aber er war tatsächlich Mediziner und durfte aber nicht mehr praktizieren, aus irgendwelchen Gründen, warum eben Mediziner auf der Ripperbahn nicht mehr praktizieren dürfen. Also ich habe verschiedene Gerüchte gehört, egal.
Ja.
Ich glaube, er hat nachher Gedichte verfasst in den USA. Also wie gesagt, selbst an der Aussprache konnte man direkt hören, das war ein sehr gebildeter Mann. Und der hat uns keineswegs belästigt oder irgendwas. Die Sache war halt nur, er konnte nicht besonders gut tätowieren, aber das war mir egal. Ich habe meinen Adler gekriegt, mein Kumpel hat den Neckermann-Katalog auswendig gelernt in der Zeit und das war dann die Silvesternacht 76. Und der hat natürlich keine Tätowierung mehr gekriegt, weil Dr. Dietz danach durch war. Der hat fast 4 Stunden an mir rumgebohrt und danach war Schicht. Ne?
Ja. Wir sind dahin gekommen, als ich dich nach deinem quasi Erweckungserlebnis gefragt habe, wann dir klar war, so, ey, ich könnte das vielleicht auch selber machen. Und das war besagtes Erlebnis mit Dr. Dietz.
Das war Hamburg, ganz klar.
Ja. Hast du den beim Tätowieren auch schon ausgefragt, so nach dem
Motto, nein,
ich mal so eine Maschine her oder so?
Der hätte keine Antwort gegeben, aber da waren 6 oder 7 Studios damals. Da war ja noch der, ich glaube, der Lutz Fleischmann mit seiner Frau Lisa, der ist dann nachher, glaube ich, umgebracht worden, aus dem Fenster geschmissen oder was.
Krass, weiß ich gar nicht.
Hatte aber selber 2 Menschen, egal.
Andere Zeiten.
Und dann war ja noch die Hells Angels hatten einen Laden auf einem Spielbudenplatz.
Ja.
Der war damals, waren da noch Gastronomie und Tätowierstudio. Hm. Da musste man auch 5 Mark Eintritt bezahlen,
um sich
vor den Touristen zu schützen.
Der Heiermann.
Ja, das war der, ich glaube, der Dieter aus Düsseldorf hatte den Laden. Ich weiß es nicht mehr genau.
Mhm.
Und wer war denn noch da? Sunset Tattoo war auch schon da damals. Ich weiß nicht, ob schon der Harry war.
Mhm.
Das kann ich nicht mehr sagen. Und natürlich Tätowierstudio Dänemark. Der Neger Peter war da.
Ja.
Und Sören und Danny Hansen. Ne?
Mhm.
Die waren alle da. Und wir haben natürlich jeden Laden so lange durchsucht, bis sie uns rausgeschmissen haben.
Ja.
Und da habe ich gesehen, okay, davon kann man ja vielleicht sogar leben. Und, und sogar ein Leben in einer Subkultur führen und trotzdem sogar noch was verdienen und was machen, was einen Spaß macht, weil für uns war die Zukunft natürlich Thyssen und Krupp und Mannesmann.
Ne?
Das war vorgegeben, da gab es auch kein Entrinnen. Ne? Mhm. Und beim Tätowieren habe ich da eine Chance gesehen.
Wie bist du dann an deine erste richtige Maschine gekommen?
Das lag daran, weil ich mich in dem Alter auch schon ein bisschen für Harley Davidson interessiert habe und es gab eine amerikanische Zeitung, die nur am Duisburger Bahnhof zu kaufen gab.
Ja.
Das war die amerikanische Easy Rider.
Ja.
Und da die so teuer war und so selten kam, habe ich wirklich jedes Wort versucht zu lesen. Und da waren Kleinanzeigen mit Tätowier-Equipment.
Ah.
S&W aus Amerika und natürlich Spalding und Rogers. Ne?
Und dann hast du von Spalding und Rogers bestellt? Oder?
Nein, wenn man einen bestellt hat, dann wussten die anderen auch, S&W wusste dann, wer bei uns eine Anfrage hat, der hat auch bei Spalding eine Anfrage. Und innerhalb von kürzester Zeit kamen Kataloge mit Equipment.
Zu dir nach Hause?
Zu mir nach Hause.
Krass. Ja. Da warst du 18, 17?
Da war ich so 18 inzwischen, ja. 18, 19.
Hast du zu Hause gewohnt noch?
Bitte?
Hast du da noch zu Hause gewohnt?
Ja, da habe ich noch zu Hause gewohnt.
Und die Mutter so, was ist das denn, Dieter? Post aus Amerika.
Ja, das war ja nicht alltäglich, Post aus Amerika. Ja,
überhaupt nicht.
Also ich hatte mich auch gewundert, was das so reibungslos geklappt hat damals.
Ja.
Und auch die Bestellung dann, die erste Bestellung, die landete zwar beim Duisburger Zoll, die damit nichts anfangen konnten. Die haben uns dann als Friseure geführt und ich habe das Zeug gekriegt.
Ja.
Das hat also sehr gut funktioniert, ja.
Und dann hast du angefangen, wo zu tätowieren? Bei einem Kumpel in der Bude?
Nee, oder? Ich bin dann schon mit der Anke zusammengezogen in einem kleinen Apartment und da habe ich jeden Tag tätowiert.
Wie lange seid ihr denn zusammen schon?
Also ich kenne die Anke, seit sie 5 ist und ich war 6.
Und wann seid ihr zusammengekommen? Mit 15, 16?
Mussten immer beide für unsere Väter am selben Kiosk Bier kaufen und
ja.
Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Ne?
2 Pilze und für den Rest Klümpkes, ne?
Ja. Und
stark.
Dann haben wir zusammen gewohnt und ich bin normal arbeiten gegangen, weiter im Stahlbereich und um 4 war ich zu Hause, um 4:30 habe ich angefangen zu tätowieren.
Hast du dann auch relativ viele Arbeitskollegen tätowiert? Weil die hieß, guck mal,
Dieter. Weniger Arbeitskollegen, einfach Jungs aus dem Viertel, wie das so. Ich meine, du bist aus Gelsenkirchen, da muss ich dir nicht erklären. Ne?
Ja.
Und die saßen meistens schon gegenüber auf der Wiese, wenn ich von der Arbeit kam.
Dieter, wann geht's los? Es gibt ein Foto, ich glaube, von der Convention 86 oder so, irgendwo in England, Hammersmith, da tätowierst du auf einer englischen Convention und hast noch nicht mal Handschuhe an. Wie war das hygienetechnisch zu dieser Zeit?
Ja, also ich hatte den ersten mit Handschuhe gesehen, da war Etadi, 82 in San Francisco. Natürlich habe ich auch gefragt, warum.
Ja.
Und da hatte der mir von AIDS erzählt, da hatte ich noch nie von gehört.
Ja.
Ein paar Monate später kam in Deutschland dann ein Spiegelartikel über Immunschwäche, AIDS.
Ja.
Aber da haben wir auch noch keine Handschuhe getragen. Ich habe, glaube ich, angefangen, Handschuhe zu tragen, 84, 85 oder 86. Aber das war auch nicht wegen AIDS, das war eigentlich, weil die Finger immer sehr unappetitlich aussahen.
Ja. Und ich wollte nie Bergmann werden und jetzt habe ich Finger wie ein Bergmann. Ne?
Und ich fand das sehr unangenehm und deshalb habe ich Handschuhe getragen. Aber dann wurde natürlich AIDS sehr schnell ein Thema. Ne? Mhm.
Das und auch so ist ja einfach hygienisch.
Also. Natürlich.
Ja. So, und wie lange hast du zu Hause tätowiert? Und wann? Genau, 83 habt ihr dann den.
Das war bis Ende 82. Ich hatte mich inzwischen von Phil Bond tätowieren lassen in Düsseldorf.
Engländer
von der berühmten Bond-Familie. 9 Kinder und ich glaube. 6 sind am Tätowieren. Phil tätowiert selber immer noch. Phil ist jetzt, glaube ich, 71 und tätowiert noch und fantastisch immer noch.
Ja.
Jedenfalls, ich hatte einen Draht zum Phil gefunden und der hatte damals schon geplant, nach Irland weiter zu wandern.
Ja.
Und er wollte aber den Laden in Düsseldorf lassen. Den hat sein Lehrling dann geführt, Daniel Röhrig. Ist vor ein paar Monaten verstorben. Und der wollte noch in Köln Laden aufmachen, ja, und das war ich dann. Ich habe dann die ersten Jahre für Phil Bond gearbeitet.
Also er war in Düsseldorf und du warst quasi die Kölner Dependance oder
genau,
sowas.
Und er ist aber dann abgehauen nach Cork City, Irland. Und,
war aber immer noch sein Laden? Du musstest ihm Geld schicken oder so?
Ja, genau,
so
lief der Deal immer, so war das damals. Ne?
Hast du auch eine Art Ausbildung bei ihm gemacht?
Ja, natürlich. Ich hätte ja von alleine vom Tätowieren hätte man ja kein Wort rausgekriegt. Mhm. Also man muss es sich selbst beibringen oder besser, beste Möglichkeit war natürlich jemanden zu fragen, der schon kann. Ne? Mhm. Und der hat mir da natürlich enorm geholfen. Ne?
Ich frage ganz plakativ und vorneweg, da ist bestimmt Geld über den.
Nein. Bei mir nicht, beim Daniel ja, das ist richtig.
Ah, krass.
Es war auch durchaus üblich
warum
damals.
Warum bei ihm und bei dir nicht? Vielleicht mochte er die einfach besser leiden.
Nein, der wichtige Punkt war, der Daniel kam von der Schule und hatte angefangen. Der hatte noch nie eine Tätowiermaschine. Als ich zum Phil kam, war ich schon fast 3 Jahre am Tätowieren.
Ah, okay.
Das war der Unterschied, ja. Mhm. Aber wurden sogar die Adressen von Spalding und Rogers für zigtausend verkauft.
Krass. Wow.
Ja. Also ich kannte Tätowierer in Duisburg, die auch Geschäfte hatten, ja, und die haben noch bis zu 5.000 für die Adresse von Spalding und Rogers.
Wahnsinn.
Das kann man sich heute natürlich nicht vorstellen, aber so war es tatsächlich. Ne?
Damals musste man das wirklich wollen. Ne?
Hm. Ja, das waren auch Charaktere, die Tätowierer. Ja? Also,
ja.
Das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Ne? Das waren wirklich charismatische Leute. Ne? Einige, ich kannte welche, die waren vorher bei der Fremdlegion, waren berühmte Tätowierer. Ich sage jetzt keine Namen, da wusste ich, die waren Söldner in Afrika vorher, bevor sie tätowiert haben.
Und da weiß man, was da passiert ist.
Andere haben im Rotlicht Fuß gefasst. Und also es waren alles charismatische Leute, ja.
Hattest du mal Probleme mit solchen Leuten, dass sie gesagt haben, so, ey, hier, du tätowierst hier nicht, so, das ist unser Gebiet, etc. pp.?
Ich selber eigentlich gar nicht, weil jeder wusste, ich arbeite für Phil Bond. Und das war eigentlich auch schon zu den Zugpunkt einer, mit dem man sich nicht anlegt.
Okay.
Es gab aber auch Landsmänner von Phil, die in Deutschland dafür gesorgt haben, was da ein Klima entstand, was auf einmal auch gefährlich wurde. Ja.
Aha.
Ich will da jetzt gar keine Namen nennen, weiß ja jeder. Aber da wurde sich dann auch massiv zur Wehr gesetzt. Also das ging nicht so einfach. Also
das heißt, da ging es dann auch mit Motorradclubs und alles, was an Manpower und so weiter. Und
genau,
ja.
Das hat sich dann irgendwann in den 90er, als Tätowieren keine Subkultur mehr war, da hat sich das dann auch gelegt. Von alleine, ohne was da irgendwie groß was passiert ist, hat sich einfach gelegt.
Ja. Da wurde jetzt kein Machtwort gesprochen, sondern es ist einfach so ausgelaufen. Ja.
Es wurde zur Industrie und
ja.
Dann war das nicht mehr nötig oder auch nicht mehr möglich. Ne?
Ich habe gestern mit dem Ralf Ostermöller kurz telefoniert. Der Osti, den kennst du ja auch, der war auch schon bei mir zu Gast. Und der sagte, was für ihn so sehr einflussreich oder erstaunlich oder neu einfach war, als du ins Tätowieren kamst, dass du eben nicht aussahst wie die meisten der Tätowierer damals. Er sagte, die Tätowierer, die er damals kannte, das war Biker-Milieu, das waren Goldketten und Goldringe. Und dann meinte er, stand auf einmal der Dieter da, kurze Haare und sah ganz anders aus. Warst du dann quasi so ein junger Wilder, so ein jemand, der da was Neues vielleicht gar nicht bewusst reingebracht hat?
Ich habe auch heute noch keinen Goldschmuck, aber man muss vielleicht, da gibt es eine einfache Erklärung, ich war Skinhead damals.
Ja.
Und das waren nicht die Leute, die Goldketten getragen haben oder was. Das war ja, hat ja einen sozialen Hintergrund, die
ganze Skinhead. Eu, Schab.
Ja, das hat ja einen tiefen sozialen Hintergrund. Das war ja eigentlich die erste Subkultur der Arbeiterbewegung. Ja.
Richtig, in England, ja.
Und auch die Klamotten, die Jungs getragen haben, das hatte ja einen Grund, um sich deutlich zu unterscheiden von der Hippie-Kultur oder irgend sowas. Ja,
Sprechen wir das schon so von Fred Perry und Lonsdale und so?
Natürlich, sowas? Das gab's damals auch. Es war noch nicht wirklich politisch. Heute ist da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt noch Skinheads gibt, aber ist natürlich heute ein politisches Ding auch. Ne? Mhm. Das war damals eigentlich noch nicht so der Fall. Es ging eigentlich um Fußball und feiern. Ne?
Ja.
Aber ist richtig, ich hatte mich etwas anders gekleidet, das ist richtig, ja. Und ich hatte auch, auch keinen Nackenspoiler oder sowas zu der Zeit.
Ja, genau.
Das ist schon richtig.
Kein Mullet und auch keine Rotzbremse, hier kein Schnurres.
Nichts dergleichen, kann ich nicht mit dienen.
Ja, wenn du Fußball ansprichst, ich meine, du hast ein MSV Duisburg-Tattoo auf dem Bauch. Und in den 80ern, ich war selber, mein allererstes Fußballspiel war natürlich in Schalke im Parkstadion, wo mein Vater mich mitgenommen hat. Und da habe ich mitgekriegt, da war auch ordentlich Randale. Ne, da wurde noch nicht so clever getrennt wie heute. Inwieweit warst du da involviert?
Es wurde gar nicht getrennt. Ne, das ist schon richtig. Ne? Aber die Zeit habe ich eigentlich gestrichen. Aber ja, ist natürlich. Ich glaube, ich fing auch alles im Ruhrgebiet an mit den ganze Randale und das ganze Chaos oder alles. Aber da war man zwangsläufig drin. Man ging im Stadion als junger Mann und konnte sich da eigentlich kaum raushalten. Ja.
Mhm.
Also das richtig organisierte Hooligentum, wie alles, was organisiert ist, war eigentlich nicht unbedingt mein Ding. Aber natürlich auch mein Schwager, der Kai in Duisburg, ist ja auch.
Kai Schmidt, Kalitos Way.
Genau, ne? Der ist ja auch im Stadion gegangen und da ist jetzt auch kein organisierter Hooligan jemals gewesen, aber natürlich ist man da involviert sofort. Ne? Das ging sehr schnell damals.
Es waren ja nur. Mitgehangen, mitgefangen.
So. Es waren ja nur wenige Vereine, wo das. Das waren die Ruhrgebietsvereine in erster Linie und vielleicht noch Hamburg und Frankfurt und. Es gab ja auch Vereine, da war Friede, Freude, da ist überhaupt nichts passiert, weil die Fans so einfach noch nicht so weit waren. Ne?
Ja. Hast du jetzt noch eine Dauerkarte?
Nee. Ich hab's
zu Hause.
Ich hab Sky.
Naja. In welchem Alter hast du dann dich bewusst da rausgehalten? Also wenn du gesehen hast, da ist irgendwie Rangelei oder was beim Fußball. Ach komm, ey, jetzt bin ich mal langsam durch, ich gehe einfach mal ins
Weges. Ich habe mich erst rausgehalten, als ich nicht mehr hingegangen bin.
Das war wann?
Nee, das kam immer wieder vor, was ich hingegangen bin. Aber es spielte keine große Rolle in meinem Leben. Ich hatte einen Beruf, ich hatte Arbeit und
Ja, klar.
Und so eine Festnahme macht sich auch nicht so gut oder was, weil bei der Kundschaft also ist das auch nicht so angesagt. Also das ging alles relativ schnell vorbei, als ich nach in Köln war dann. Ne.
Und Anke, deine Frau, war da auch fein mit oder hat die gesagt so?
Nee, die ist gar nicht zum Fußball gegangen oder was. Aber die ist halt in Duisburg groß geworden und
die wusste, was da geht.
Im Ruhrgebiet, die wusste natürlich, was da passiert. Ne.
Ja. Inwieweit hast du dich überhaupt an, jetzt, wenn wir jetzt mal die künstlerische, in Anführungszeichen, Komponente von Tätowieren betrachten. Klar, du hast dir mit 15 irgendwie auf der Kellertreppe so was Spinnenähnliches auf dem Bauch gemacht. Aber wann ist bei wem oder wurde bei dir der Schalter umgelegt, dass du gesagt hast, ich muss vielleicht noch mehr Zeichnen üben oder war das nie ein Problem für dich? Oder wann hast du angefangen, selber Custom-Sachen zu machen?
Das war, als ich Arno Schweiger getroffen habe.
Ja.
Das war ja ein anderer Planet. Das
legendärer deutscher Tätowierer. Wer ihn überhaupt nicht kennt, es gibt auch relativ wenig über ihn, glaube ich. Es gibt in Büchern ein bisschen was, im Netz gibt es so gut wie gar nichts. Nehme ich mal an die Hand, wenn ich jetzt gar nichts über Arno Schweiger wüsste, vielleicht in drei Sätzen, was war das für ein Typ und warum war der so besonders?
Ja, das war ein sehr ruhiger, konzentrierter Mensch. Er hat nicht viel gesprochen, kam durch die Seefahrt, der war also Marinesoldat, kam er zum Tätowieren und der Mensch hatte eine unglaubliche Geduld und natürlich auch ein unglaubliches Talent. Ja.
Zeichnerisch.
Und der ist eigentlich den harten Weg gegangen. Ja. Sein erstes eigenes Studio in Lübeck. Das sind jetzt keine drei Worte und auch keine drei Sätze, aber man muss da doch ein bisschen weiter ausholen. Ja. Also Lübeck heißt ja Marine. Das heißt, als er, das müsste so Mitte der 70er gewesen sein, vielleicht Anfang der 70er, da war die Kundschaft ausschließlich eigentlich Marinesoldaten. Ne? Mhm. Und das zum Hintergrund von Arno, er war ja selber bei der Marine. Und wurde aber dann praktisch entdeckt durch die skandinavischen Tätowierer, die dänischen Tätowierer. Wie das bei der Kundschaft üblich war, waren die ein Wochenende in Lübeck und einen Monat später vielleicht in Kopenhagen oder in Rotterdam.
Und dann haben so die jeweiligen Tätowierer arbeiten von den anderen.
Ganz genau. Ja. Und dann wurde schnell klar, da ist einer in Deutschland, Mensch ist was ganz Besonderes in seiner Arbeit. Ja. Mhm. Und so hat Ole Hansen den praktisch angeheuert. Ole Hansen ist eine Legende aus Kopenhagen. Damals gab es noch Nyhavn, das Rotlichtdistrikt, das gibt es nicht mehr. Da waren mehrere Tätowierer und da ist er dann gelandet. Ne? Der hat die Chance dann auch direkt, war nicht so von sich überzeugt, was das Lübeck jetzt seine Endstation wäre. Der hat schon gesehen, Ole Hansen, da kann man was lernen. Ne?
Das heißt, der ist dann auch dahin?
Der ist dahin.
Und irgendwann ist er, glaube ich, in Bergisch Gladbach oder so gelandet?
Das war seine letzte Station. Seine letzte sollte eigentlich bei mir sein, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Der ist nachher gefeuert worden von Ole Hansen in Kopenhagen, weil er einfach nicht in Kopenhagen wurde das ganze Geld für die Woche am Wochenende reingeholt durch schwedische Matrosen und Holzfäller, die ihr Geld davor jubelt haben. Und da musste es schnell gehen. Aber Arno war ein ganz konzentrierter Mensch oder was. Ja, ohne zu reden, jede Linie war, als wäre es die wichtigste Linie in seinem Leben. Ja. Und das war da nicht gefragt. Ja, das waren tolle Tätowierungen dann, wahnsinnig gute Tätowierungen. Aber der Stil wie Arno, aber dann, ja, tatsächlich Arno Schweikert gefeuert. Es ist unvorstellbar, aber das ist passiert. Und
hast du Arbeiten von Arno Schweikart auf dir selbst?
Ja, natürlich.
Kann man da gerade was sehen? Du sitzt hier
im... Ja, Mann, hier, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Die Linien in dem Hutband von dem Totenkopf.
Ja.
An der Stelle sind 40 Jahre alt.
Wow, ja.
Und jede einzelne Linie ist immer deutlich noch, so, ist nicht geplatzt oder irgendwas. Ja. Ist schon unglaublich. Also das nur als Beispiel. Oder hier das, der Adler.
Ja.
Da war der Dritte, der sich daran gewagt hat. Und das Rot und das Blau ist 40 Jahre alt.
Oh, stark.
Und wie gesagt, das ist dreimal übertätowiert schon.
Ja, okay.
Der wurde dann von Mike Malone aus Hawaii entdeckt. Der war damals auf eine Weltreise, ist auch nach Kopenhagen.
Mike Malone war auf Weltreise?
War auf Weltreise mit Candy Everett.
Ja.
Und die wollten auch nach Europa und sind auch nach Europa. Und in Kopenhagen haben sie Arno Schweikart kennengelernt. Und auch gesehen, was mit dem los ist. Und die arbeiten und haben den direkt nach Hawaii eingeladen, da zu arbeiten.
Krass.
Und das hat er dann auch gemacht. Und da hat er dann den letzten Feinschliff gekriegt, unter anderem durch die Connection zu Paul Rodgers. Ganz wichtig für Maschinenbau.
Maschinenbauer, ne?
Werden auch die jungen Tätowierer vielleicht heute noch kennen, den Namen. Oder Quatsch, wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls, der war wichtig für Maschinenbau.
Ja.
Und da ist Arno auch hingereist und hat auch da gelebt. Genau wie Anke und ich auch, haben wir da auch gewohnt und viel gelernt über Maschinen.
Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Also in den 80ern nach Amerika oder nach Hawaii, das ist, war, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Was hat denn da ein Flugticket gekostet zum Beispiel?
Ja, für den Seemann war das vielleicht nicht so besonders, aber für uns war das schon was ganz Besonderes.
Ja, klar. Kannst du dich noch erinnern, wann du erst mal rüber bist und dann Custom und du warst ja auch schon am Unterarm tätowiert und so. Wie wurdest du da behandelt in den 80ern?
Ich hatte sehr früh die Hände tätowiert.
Ja, krass.
Und wie wurde ich da behandelt? Das kam drauf an, wo man war. Also in Hawaii hat man mich eh für einen Marine gehalten.
Ach so, okay, ja.
Weil ich ja nur mal Skinhead war und die Marines dieselbe Frisurtechnik, die den gleichen Geschmack hatten und auch tätowiert sind.
Ja.
Was damals gar nicht so witzig war, weil als ich da war, war da gerade ein großer Konflikt zwischen den Eingeborenen von Hawaii und den Marines. Da sind einige Frauen zu Schaden gekommen durch betrunkene Marines. Dann betrunkene Marines sind teilweise ermordet worden durch Einheimische.
Oh shit.
Und deshalb war da ein Konflikt und die Leute haben nicht gesehen, weil ich kein Marine bin.
Ja.
Erst wenn ich da Maul aufgemacht habe durch meinen starken Akzent, dann
wurde
die Sache entschärft.
Das heißt, der Akzent der Deutsche hat dich gerettet sozusagen.
Der hat mich, also zumindest an einmal, erinnere ich mich an eine Szene, an eine Dusche, da kamen junge Einheimische und die waren mir nicht freundlich gesinnt. Und ich habe dann irgendwas gesagt und dann war eigentlich gut, ja.
Wollte die dann wissen, wo du eigentlich herkommst mit diesem Akzent?
Nee, oder? Die waren sehr offensiv. Die wollten gar nicht wissen, wo ich herkam. Die wollten direkt ans Eingemachte.
Ah, okay.
Und mein Duisburger Akzent hat mich dann, nochmal rausgehauen.
Klopf auf Holz. Mike Malone hatte ja damals das Studio übernommen auf Hawaii in Honolulu von Sailor Jerry, ne?
Das ist richtig, ja.
Wusstest du vorher von Sailor Jerry schon?
Nein.
Auch nicht.
Woher?
Krass. Ja, klar. Ja. Und dann hast du die Vorlagen gesehen so, und hast gefragt, so, was sind das denn für Vorlagen? Und dann sagt er, ja, dem hat das Studio vorher gehört, Sailor Jerry heißt er. Und dann hat sich so eine neue Welt für dich geöffnet, weil...
Nee, ich kannte das durch Arno Schweikart
durch
Phil Bond vor allen Dingen,
okay.
Weil die wussten natürlich Bescheid.
Ja. Und haben diese Motive, haben die sich stark unterschieden von den Motiven, die so in Deutschland gefragt waren?
Ja, die waren schon ein Schritt Richtung Realistik damals in Melon. Die war eine Mischung aus Cartoon und Realistik. Eigentlich die perfekte Mischung zum Tätowieren.
Was hast du damals in Deutschland so Sachen für stilistisch tätowiert?
Ja, wir hatten in erster Linie Spalding und Rodgers.
Flash.
Man musste, zu dem Zeitpunkt musste man nicht selber malen können, nochmal um darauf zurückzukommen, wann die künstlerische, das war gar nicht nötig. Ja. Es gab Motiv und die Leute waren damit zufrieden. Ich muss das nochmal erwähnen, als ich bei Dr. Dietz war, ich hatte zwei Blätter zur Auswahl. Auf eins waren 6 Schiffe und auf der anderen waren 6 Adler. Und ich wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen zu fragen, ob der Mann vielleicht noch irgendwo Motive versteckt hätte oder was. Ja.
Mhm.
Oder ob ich selbst eins malen kann.
Ja.
Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, das reichte mir. Ja. Und den Leuten in Duisburg, den reicht es Spalding und Rodgers.
Mhm. Als es dann angefangen hat mit Custom Work mehr, hat dich das in dem Moment genervt, weil du musstest ja viel mehr von dir selbst einbringen und selber zeigen.
Hat am Anfang nur Spaß gemacht, ja.
Ja. Weil es ja nochmal ein anderes Niveau ist dann. Ne?
Genau.
Ja.
Das hat, kann ich durchaus sagen, das hat sogar Spaß gemacht. Ne? Mhm. Aber es kam mir am Anfang gar nicht vor. Wie gesagt, wir haben an eine Wand geguckt und das hat auch nicht lange gedauert. Handys gab es noch nicht, so wie heute. Und
ja, ja.
Dann haben wir der Fisch gegessen. Ne?
Ja. Hattest du damals, es gibt ja einen Tätowierer, der auch leider vor 3 oder 4 Jahren verstorben ist, Ralf Guttermann in Düsseldorf, mit dem du auch befreundet warst. Der hat, glaube ich, etwas Ähnliches betrieben wie du in Köln, nämlich der hat in Düsseldorf Tätowierung meiner Meinung nach auf ein viel höheres Niveau gehoben. Willst du das so unterzeichnen? Würdest du da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Also wir hatten in Düsseldorf ja vorher auf der Corneliusstraße Danny Hansen,
ja.
Also dänischer Tätowierer, typischer Hafentätowierer, tolle Arbeit, heute noch sogar. Klasse Sachen und alles und Phil Bond. Phil Bond hatte das ursprünglich auf ein anderes Niveau gebracht, das Tätowieren in Deutschland überhaupt, mit Arno Schweikert zusammen. Ja, es war das erste Mal Single Needle, also Fine Lines und realistische, sogar Porträts damals schon Anfang der 80er. Mhm. Ich habe selbst ein Porträt von Arno Schweikert gekriegt Anfang der 80er, als ich noch gar nicht wusste, was das war. Ja.
Ja.
Und die waren eigentlich vorm Ralf, war das der Phil, aber der Ralf hat sich ja beim Phil fast ganz tätowieren lassen. Die kannten sich also gut.
Ja.
Und natürlich hat er viel gelernt, der Ralf vom Phil. Ne? Genau wie ich dann. Also das war eigentlich unser Mentor damals. Ne?
Ja.
Weil Arno war ja nicht mehr dabei zu dem Zeitpunkt.
Mit Arno Schweikert ist etwas sehr Absonderliches geschehen, glaube ich. Ich glaube, der ist zu den Zeugen Jehovas irgendwann gerannt oder sowas.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der absonderlich ist. Ne? Vielleicht war er der Beste für ihn. Ne? Bin ich mir sogar sicher. Ne? Er hatte ja paar Probleme und in der Welt gibt es die Probleme halt nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr wann, das war, ich glaube 83 sollte der bei mir arbeiten, wollte aber vorher noch zum Bärtchen Ostende und da ist in Belgien Hafenstadt und da ist er in Kontakt gekommen mit den Zeugen Jehovas. Und man kommt mit den Leuten nicht in Kontakt, wenn man nicht will.
Richtig, genau. Normalerweise gehst du weiter und denkst dir deinen Teil. Ne?
Arno war auf der Suche nach was und er hat es dann gefunden und hat die Sache dann auch radikal beendet. Ja. Das heißt,
also das Tätowieren.
Der hat das radikal beendet. Der hat mich nicht mal angerufen und gesagt, ich komme doch nicht oder was. Der hat alles verbrannt, was er besaß.
Krass.
Die Paul Rogers Maschinen, die sind im Bauernhof, bei seinem Vater gab es noch so ein Blumsklo, so eine Jauchegrube, da sind die gelandet. Da liegen sie auch heute noch, wenn jemand Interesse hat. Ja, und dann war die Sache erledigt und ist auch nie mehr was passiert. Das muss 83 gewesen sein.
Aha. Und haben die ganzen Amerikaner, haben die dich dann kontaktiert und gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Schweikert? Man hört von dem
Die ganzen. Amerikaner fragen heute noch.
Krass, ja.
Der Mann hat so einen legendären Ruf, also die fragen heute noch, ne?
Wahnsinn.
Also ich glaube, er ist in Amerika bekannter in der Tätowierszene als in Deutschland. Oder sogar ganz sicher.
Mhm. Wow. Also wie so ein Phantom, was erschienen ist und genauso wieder weg war. Ne?
Ja. Ja, das kann man sagen, ja. Es ist zu Ende, ja.
Eine ganz generelle Frage, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Du bist seit Anfang oder seit 76 hast du dich selber tätowieren lassen. Ist von dieser Flamme, die da in dir gelodert hat oder die sich da entzündet hat in deinem Herzen, ist da noch irgendwas von übrig geblieben oder ist das heute?
Ich fürchte, das ist nun mal mein Beruf, ne? Und dann geht einiges verloren. Ich kenne welche, die konnten die, wenn wir bei der Flamme bleiben, die konnten die tatsächlich noch am Lodern halten. Das ist mein alter Freund Henning aus Dänemark.
Henning Jorgensen?
Genau, ja. Das, mit dem habe ich die ersten Conventions gemacht damals.
Ja.
Und
Er hat bei Tattoo Ole, glaube ich, gelernt.
Genau, ja, eigentlich bei Danny, aber auch bei Ole gearbeitet.
Sorry.
Und das war einer von den Leuten, oder Andreas in Aachen, die wirklich 7 Tage die Woche tätowieren leben, bis heute, ja. Das ist bei mir nicht so. Ja, ich komme eigentlich von der Arbeit nach Hause und dann habe ich eigentlich mit Tätowieren. Ich lese zum Beispiel keine Tätowiert-Zeitungen, ich trage keine Tätowiert-T-Shirts. Also ich bin insofern, glaube ich, nicht der typische Tätowierer mehr. Ja, ich mache das so gut ich kann, aber wenn ich nach Hause komme, habe ich eigentlich was Besseres vor, ja.
Mhm.
Wenn es nur Fernsehgucken ist, aber auf jeden Fall was anderes.
In welchem Stil arbeitest du gerade und wie hat sich dein Stil in den letzten 10, 15, 20 Jahren, hat sich der nochmal verändert?
Nein, den geben die Kunden ja vor.
Ja.
Also durchs Internet hat sich ja nun mal alles geändert, ja. Also ich bewundere die, die tatsächlich noch einen eigenen Stil haben. Du hast den Osti erwähnt zum Beispiel. Der hat noch einen tollen 80er-Jahres-Stil. Ja. Da, ja. Also da ist auch so, da ist die Flamme dann wieder, wenn ich die Sachen sehe, möchte ich mich gern tätowieren lassen. Ja.
Wann hast du dich zum letzten Mal tätowieren lassen?
Boah, das weiß ich gar nicht. Muss ich jetzt echt überlegen. Ach doch, ja, hier das Wort Dixieland habe ich vor 2 Jahren gekriegt.
Ah ja, okay.
Vom Freund in New Orleans, genau.
Wer war das? Wie heißt der?
Das ist der David, ein alter Kumpel von mir. Und wir hatten eine Motorradtour gemacht. Und die führte durch den ganzen Süden der USA und zurück in New Orleans. Ja. Haben meine Freunde, Micha und Rea, auch hier aus Köln.
Ja.
Und ich haben uns dann das Wort Dixieland tätowieren lassen.
Ja.
Das war die letzte, also soweit ich weiß, ja.
Gibt's oder verfolgst du aktuelle Tätowierer oder bei euch im Laden, keine Ahnung, der Sven Schinke, zeigt er dir manchmal Sachen und sagst ja, du, boah, guck mal, Dieter, wow, was ist das für eine geile Arbeit oder sowas?
Ja, das ist dann noch in meinem Alter ein Glücksfall, mit Sven zusammenzuarbeiten und auch mit der Püppi, deine Ex-Lebensgefährtin, die haben richtig was drauf, ne? Also Sven könnte ich stundenlang zugucken, aber da ich selber arbeiten muss. Aber ja, das sollte man sich mal angucken, was der. Ja. Das ist vor allem so vielseitig, was der die meisten nicht mehr sind. Ja.
Ja.
Der macht ja eine japanische Tätowierung
ja,
genauso fantastisch wie eine realistische. Ne?
Ja. Kannst du dich an eine Tätowierung in letzter Zeit erinnern, wo dir echt so ein bisschen die Kinnlade runter ist, so nach dem Motto so, boah, ist das gut gemacht?
Ja, ich gucke, ich habe seit einiger Zeit jetzt auch Instagram.
Aha.
Und tatsächlich gucke ich auch mal da rein und da sieht man dann doch Sachen, die teilweise aus Israel oder aus Italien, wo ich gar nicht wusste, was da überhaupt, also ja, da wird dann noch gar nicht lange tätowiert.
Aha.
Also ich habe Sachen in Italien erlebt, noch in den 90er, da gab es keinen einzigen Tätowierladen, ja, oder in Spanien oder was.
Ja.
Ne? Und da sieht man jetzt Sachen, also, aber das bringt mich nicht dazu, oh, das möchte ich auch haben oder
ja,
was.
Ja, okay.
Langweilt mich eher inzwischen, weil es so perfekt ist und
ja.
Ich weiß auch nicht, wie es aussieht, in ein paar Jahren ist mir auch egal, aber naja, sicher, da sieht man natürlich unglaubliche Arbeiten, ne? Aus Russland und aus
überall her.
Überall, ist unglaublich.
Aber in der Masse erschlägt sich auch meiner Meinung
nach. Aber möchtest du das sagen, oder?
Ey, ohne Scheiß, würdest du mir jetzt sagen so, ey, such dir einen Tätowierer aus, egal wer, du kriegst von dem Tattoo umsonst jetzt. Ich könnte dir keinen nennen.
Weil's, wahrscheinlich würdest du wieder zum Hennes gehen.
Weil es zu viele, von dem habe ich ja schon ganz einen Arm. Ne? Ich bin auch Sammler, ich habe irgendwie 40, 45 Leute auf mir drauf, so, ne? Aber jetzt so aus dem Stegreif, also mich erschlägt es. Es ist zu gut, es ist zu viel. Ich könnte jetzt nicht sagen, yo, der vielleicht. Luca Mormone fällt mir gerade ein, den finde ich richtig gut, auch aus Italien. Der macht Tätowierungen, die richtig aussehen wie, die sind wild, die sind nicht so perfekt. Ne? Wildes Wasser und geile Schädel
ich,
und so.
Ich
und
denke auch, Perfektion macht ja keine Tätowierung aus, sondern ja. Auch der sie trägt und welche er aussucht, ja, also charismatisch wird man nicht durch Perfektion oder was, ja, das, also ich habe die coolsten Leute, die ich gesehen habe, das war meistens, ehrlich gesagt, im Ruhrgebiet oder in England, die waren alles andere als gut tätowiert.
Ja,
das spielt aber keine Rolle, ich habe die Leute gesehen und gedacht, wow, so möchtest du aussehen, wenn du groß bist, naja, habe ich damals als Kind gedacht, ne? Das waren zum Teil katastrophale Tätowierungen,
ja,
aber wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, was Perfektion das Wichtigste ist am Tätowieren.
Bin ich tatsächlich bei dir. Gab es mal irgend so ein Ding, als du angefangen hast zu tätowieren, was du so richtig verkackt hast?
Tätowierung, die ich gemacht habe? Ja. Oh, bestimmt. Oh,
boy. Ja, klar.
Erinnere ich mich da jetzt dran oder will ich mich daran erinnern? Ich hab sogar in Duisburg habe ich ein A vergessen bei Kawasaki, genau.
Welches A denn?
Das war, glaube ich, am Rücken vom Schluss inzwischen
Kawasaki.
Ein Doppelmörder, der von der Polizei erschossen wurde. Also der Junge hat richtig Karriere gemacht. Ich bin... Egal.
Sorry, Dieter.
Der hatte damals von mir Kawasaki Forever umrücken. Und ja, dann war fertig, war gut. Dann musste der Mann ein paar Jahre absitzen. Und an einem besonders schönen Tag saßen die Jungs alle im Hof, hatten ihre Stunde Freizeit. Und da waren aber schon Jahre vergangen.
Ja.
Da hat dann, hör mal, was steht denn da bei dir am Rücken? Mhm. Wie, was steht da? Kawasaki, forever, siehst du doch.
Nee,
da steht nicht Kawasaki, da steht Kawasaki. Und ich habe den dann, ja, Gott sei Dank habe ich den nie mehr, aber der hätte es mir auch nicht übel genommen. Also der hatte andere Sorgen als sein Kawasaki. Also. Nee, das, ich habe auch, ich meine, wenn du so etwas wissen müsstest, eigentlich die Anke fragen. Die weiß, die hat ein gutes Gedächtnis, ich nicht.
Ja.
Ich habe so viel vergessen. Natürlich gibt es da Schoten ohne
ja,
Ende.
Ja, klar. Das
ist, ja. In 40 Jahren da passiert einiges, ja.
Ja. Du bist in den 80ern, wie gesagt, du bist da angefangen zu reisen nach Hawaii, nach L.A., nach San Francisco. Und hast du das eigentlich kontinuierlich immer weiter betrieben? Waren deine meisten Urlaube dort unten?
Ja, absolut. Kalifornien ist fantastisch immer, finde ich immer noch toll.
Ja.
Und das waren die meisten Reisen waren eindeutig Kalifornien.
Hast du dann auch mit, keine Ahnung, mit Ed Hardy oder so, sowas wie eine Brieffreundschaft gehabt? Oder telefoniert man da mal? Wie hält man da Kontakt in dieser
sowas
Zeit?
Sowas gab es tatsächlich. Ich habe sogar noch die Briefe. Also wir haben noch die Briefe von Paul Rodgers. Die waren regelmäßig. Oder Ed Hardy zum Beispiel hat Weihnachtskarten geschickt, aber nicht irgendwelche, sondern meistens mit tollen Motiven drauf oder was. Ne? Aha. Ich glaube, die Dinger wären heute sogar hochgehandelt im Internet für Hunderte von Dollar oder was. Also die haben wir alle noch irgendwo rumliegen.
Ja.
Selbst mit Horiyoshi hatten wir Briefkontakt aus Yokohama, was nicht so einfach war, weil der Mann natürlich kein Englisch sprach. Aber doch, damals war ja auch noch üblich, Fotos zu tauschen.
Mhm. Ihr habt euch gegenseitig Fotos geschickt.
Reger Fototausch. Angefangen hatte ich, glaube ich, damals mit meinem alten Kumpel Henning in Dänemark. Und dann wurde das vorwiegend mit den amerikanischen Kollegen betrieben. Ne? Mhm.
Hat der Henning damals auch schon japanische Sachen gemacht oder?
Nö, der hat europäisch tätowiert, würde ich sagen.
Ja, das, okay. Und ist dann irgendwann.
Genau.
Du hast dann irgendwann, also wir gehen jetzt mal, ich hab halt tatsächlich zum allerersten Mal hier mir so ein bisschen so eine Liste gemacht, weil es da so viel zu fragen gibt. Auch ein Erlebnis, was ich hatte vor 5 Jahren, da war ich bei Spotlight Tattoo in L.A. Und da habe ich Bob Roberts kennengelernt und wir haben uns kurz unterhalten und dann sagte er, Cologne. Und dann kam sofort, Dieter. Wann hast du Bob Roberts kennengelernt?
Boah, ich glaube 84.
Ja.
Müsste 84 gewesen sein, ja. Der da habe ich mich auch direkt, da kam halt auch wieder der Kontakt durch Phil Bond, weil Phil Bond war ja nicht irgendein Tätowierer, der hat damals alle Preise abgeräumt und der war auch in Amerika und man kannte ihn halt. Mhm. Und ich als Lehrling hatte mir natürlich die Türen geöffnet. Mhm. Auch, dass ich Arno Schweikert kannte, sogar noch mehr, kann man sagen. Und dadurch hatte man schon mal einen Fuß drin. Ne? Man konnte mit Bob Roberts auch über was anderes reden als über den Preis der Tätowierung, sondern über andere Sachen. Ne?
Ja. Auch einen ziemlich künstlerischen Background, den er hat. Ne? Ist ein richtig guter Painter, Maler. Ne?
Ja, ein Musiker und Maler. Also ja. Das ist heute noch. Ich glaube, er tätowiert nicht mehr. Mhm. Er malt noch. Ich habe auch hier ein paar Originale von Bob Roberts hängen.
Ja.
Und ich sehe die jeden Tag und habe jeden Tag Spaß dran, ne? Nach wie vor. Ne?
Ja.
Ich habe auch Tätowierungen von Bob Roberts. Ich hatte mir damals die erste Tätowierung, die ich mir ausgesucht hatte. Er hatte ein Originalsheet von Sailor Jerry in seinem Laden hängen. Und da waren die Original 50er Jahre Pin-Ups drauf. Also davon hatte ich mir eins ausgesucht. Er hat das dann aber, weil Anke bei mir war, hat er das dann so geändert, was das Original 50er Jahre Pin-Up dann abstehende Haare hatte und Netzstrümpfe und Minirock.
Weil Anke damals so aussah.
Genau.
War stark.
Und immer noch einer meiner Lieblingstätowierungen.
Ich würde noch einmal kurz zurückgehen, weil ich finde das ganz, ganz spannend, weil dass es auf einmal diesen Gap gab, wo in den 80ern oder bis Anfang der 90er ganz viel nach Flash-Vorlage tätowiert wurde und wo es auf einmal hieß Custom. Gab es auch Tätowierer, die da quasi auf der Strecke geblieben sind, die das dann künstlerisch gar nicht oder zeichnerisch gar nicht hinbekommen haben?
Ja, vielleicht auch Tätowierer, die es gar nicht wollten, ne? Weil es ja auch so lief. Ne? Also das waren schon die Kollegen, die ich schon gerade genannt habe, von denen ich sehr viel halte, wie Danny Hansen oder was. Ja, der macht fantastische Tätowierungen und der hat sich da, glaube ich, an den Kassensachen nicht dran versucht. Der wusste, was er konnte und wie gut er das konnte und hat das auch durchgezogen. Ich glaube sogar bis heute.
Na krass.
Das gab's schon.
Ja. Ich stelle mir die Situation fast absurd vor, ne? Dass dann einer reinkommt und sagt, ich hätte gerne so und sowas und der sagt dann, ja, da vorne sind die Vorlagen, bitte sehr. Ne?
Ja, genau so haben das einige Kollegen weiter durchgezogen, auch in Deutschland. Ja.
Ja. Wie war das bei dir? Hast du mal noch mal Zeichenunterricht genommen oder?
Nein. Das musste ja kommen, weil es gab ja keine Wahl mehr. Ne? Das wurde einfach anspruchsvoller.
Ja.
Und gab die ersten Zeitungen, die Leute haben mal so gesehen, was möglich ist.
Hat man dann auch irgendwann auf andere Referenzen zurückgegriffen, nicht nur sich Flash angeguckt, sondern vielleicht auch einfach, wie sieht eigentlich so eine Rose in der Natur aus oder so?
Ja, natürlich. Wir haben nicht umsonst riesige Bücherregale, was ja heute nicht mehr nötig ist, dank Internet. Aber
ja.
Das ist richtig. Man hat dann schon realistische Rosen, ist heute ein Bestandteil von jedem Tätowierstudio.
Klar.
Und ja gut, wie das halt ist, leider sind dann die Rosen von Henry Goldfield oder Mike Malone auf der Strecke geblieben. Ja. Aber ich sehe da auch schon wieder viele junge Leute, die gerade die Sachen haben wollen. Ja.
Ja, und vor allem, du musst ja eigentlich, wenn du was Neues oder was anderes heutzutage machen willst, dann musst du ja ein bisschen mehr forschen, weil es sieht halt vieles gleich aus, ne?
Ja, wenn man mal heute guckt, ein Fußballspiel anguckt, die Fußballer sehen alle gleich aus, ne?
Und die haben alle Fußballerarme.
Die sehen alle gleich aus, ne? Das ist unglaublich, ne?
Ja.
Vom Tätowieren her. Frisuren, Tätowierung, alles ist das Gleiche, ja.
Ja, es ist eher so Körperschmuck, ne? Also alle haben irgendwie Wolken und einen Engel und einen Schriftzug und am besten noch, ich glaube, Marco Reus hat, ich glaube, Marco auf dem Unterarm stehen und sein Geburtsdatum. Das musst du dir mal reinziehen.
Ja.
Das ist ja wirklich Endstelle, ne?
Ja.
Wenn einem gar nichts einfällt, dann macht man sowas, ja. Du hattest erwähnt gerade Henry Goldfield. Nehme ich mal an die Hand. Für Leute, die Henry Goldfield nicht kennen, macht unglaublich schöne Rosen oder hat. Wer ist Henry Goldfield? Wie ist deine Connection zu ihm?
Ja, ist seit 40 Jahren ein enger Freund. Ja, der Kontakt kam auch durch Arno Schweikart zusammen. Muss ich wieder ein bisschen ausholen, weil Arno Schweikart hatte, ich glaube, 82 einen Termin bei Etardi für seine Brust. Der wollte die Brust tätowiert haben, aber während der Tätowierung musste Etardi abbrechen und er hatte einen OP-Termin drauf gewartet, glaube ich, damals. Und der war während der Tätowierung, war der OP-Termin frei. Und er musste sofort aufhören und ins Krankenhaus. Und Arno mit seiner halben Tätowierung dann allein in San Francisco, ohne wirklich jemanden zu kennen.
Also während des Tätowierens ruft das Telefon an?
Die ist nie fertig geworden. Das war der Arzt. Und Etardi hatte gesagt, ich mache nur noch die Tätowierung fertig. Und der Arzt sagte, kannst du versuchen, aber ich kann nicht garantieren, was das gut geht. Also du müsstest eigentlich jetzt sofort kommen, ja. Und das hat er dann auch gemacht. Und Arno war dann allein in San Francisco mit einer halben Tätowierung und ist bei Henry Goldfield gelandet. Und die beiden hatten sich auf Anhieb verstanden.
Ist er da durch Zufall gelandet oder hat er?
Nein, jeder Tourist landet auf Broadway. Also das Broadway ist die eine Straße Rotlicht in San Francisco und da waren damals auch zwei Tätowierläden.
Ja.
Und außerdem war die Arbeit damals so ziemlich von Henry Goldfield so ziemlich das Beste, was man in Amerika kriegen konnte. Ja. Henry ist auch ein alter Seemann, war um Zerstörer Mars stationiert während des Koreakriegs, aber ist danach in die Hippie-Kultur abgedriftet und hat auch ein künstlerisches Studium absolviert und konnte halt unheimlich schön malen und hat das trotzdem in Tätowierstil gemalt. Für mich die schönsten Motive, die ich kenne seit den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren.
Hast du Bilder von ihm, Originale vielleicht sogar von Henry Goldfield?
Habe ich tatsächlich. Ich habe auch Tätowierungen drauf. Wir sind immer noch befreundet. Also er war auch hier vor 3 Jahren, erste Mal in seinem Leben in Deutschland.
Ja.
Er ist aber jetzt 81 und tätowiert nicht mehr.
Das heißt, mit 78 ist er zum ersten
Zum ersten Mal, ja. Erst nach Russland und dann hierhin.
Was war der, gab es einen Auslöser? Oder wollte er es schon immer mal?
Der Auslöser war vielleicht, weil ich ihn 40 Jahre jedes Jahr eingeladen habe. Aber man weiß
auch, der Zahlisch nervt wieder. Ja. Ich glaube, dieses Jahr muss ich mal. Ja?
Vielleicht hat er jetzt auch endlich mal Zeit gehabt.
Ja. Und dann war er hier auch in Köln?
Der war bei uns hier, ja.
Ja. Und dann habt ihr was unternommen?
Dann haben wir was unternommen, genau.
Ja, was denn?
Ja, ein paar Kollegen besucht. Also natürlich den Kai, den kannte er auch von früher, also mein Schwager.
Ja.
Und ein paar andere Läden noch besucht. Aber der ist jetzt, Henry Goldfield ist jetzt nicht einer, der 7 Tage die Woche tätowieren lebt. Also der kann das auch unterscheiden und der guckt sich lieber ein Museum an oder einen Buchladen oder sowas. Oder, oder der ganze Tag den Kölner Dom. Und
Anke, deine Frau tätowiert ja auch. Ihr seid eigentlich seit, wahrscheinlich verrechne ich mich jetzt da, aber seit 45 Jahren seht ihr euch 24/7. Ist das manchmal schwer?
Hat wohl geklappt. Naja, aber natürlich ist das manchmal auch schwer, das ist klar, das weiß ja jeder. Da verrate ich ja jetzt kein Geheimnis, ne? Mhm. Aber ist schon richtig, jetzt wird man da erstmal bewusst, wir sind ja nur zusammen, das stimmt ja, auf der Arbeit, zu Hause und alles, das ist schon richtig. Ja.
Aber man hat es so austariert, dass jeder seine Freiräume hat und...
Ja, natürlich.
Muss ja. Ja. Du hattest gerade den Kai Schmidt erwähnt, Kailitos Way in Duisburg. Ich hatte auch mal den Marcel Christensen zu Gast, der ja beim Kai arbeitet. Und da hatte ich ihn auch gefragt, so, ich würde auch gerne mal mit dem Kai sprechen. Und da hat der Marcel gesagt, ich weiß nicht, ob das so trägt. Ich so, wie, was soll denn da nicht tragen? Und da meinte er so, oder ich frage dich einfach mal, Dieter, was ist der Kai für ein Typ? Weil ich habe den noch nicht einmal persönlich getroffen, dein Schwager.
Ja, und zu einem Mal, das weiß ja jeder, ein sehr talentierter Tätowierer. Ja, und
auch ein wahnsinnig guter Tätowierer.
Ja, ein witziger Typ. Ja, mein Gott, ich weiß jetzt auch nicht, was der Marcel da genau meint. Ich fände das eher interessant, mit Kai zu reden. Ne? Natürlich auch vollkommen verschiedene Hintergründe. Ne?
Ja.
Ich glaube, Marcels Vater ist Chirurg, Kais Vater war Maurer. Ne?
Ja. Nein, Marcel meinte das jetzt überhaupt nicht blöde oder so, aber er meinte, Kai ist halt so, Kai wirkt aus sich selbst heraus. Er meinte so, wenn Kai eine Geschichte erzählt, biege ich da dreimal falsch ab und dann am Ende ist die Pointe falsch, aber er findet dabei 3 andere Stränge, die dann wirklich wieder andersrum witzig sind und so. Und dann meine ich so, ey.
Ja, hat das gut beschrieben. Doch. Ja, das stimmt schon.
Ja. Kai hat bei dir gelernt, Luke Atkinson hat bei dir gelernt. Einer der weltbesten japanischen Tätowierer, Punkt. Tom und Mattis haben bei dir gelernt. Warum hast du so ein Händchen für Lehrlinge, die so wahnsinnig gute Tätowierer am Ende werden?
Tja, das liegt ja an jedem selber, liegt ja nicht an mir. Also ich meine, zum Beispiel jetzt Mattis ist halt ein äußerst talentierter Mensch. Ja? Wenn der jetzt Bettdecken häkeln würde, dann könnte das auch fantastisch. Ja? Und dasselbe trifft auch dem Luke zu. Der Luke hat ja auch vorher schon gemalt, also Porzellanmaler war der praktisch oder was. Also das liegt an den Leuten selber. Ne?
Mhm.
Ich habe dem, glaube ich, immer eine Menge Freiraum gegeben. Ja, so nie viel Druck gemacht, glaube ich, also soweit ich mich erinnere. Beim Kai war es ein bisschen schwieriger, weil wir, Kai und ich hatten ja nie gemalt aus Spaß oder was bei den anderen. Da war das ja schon vorm Tätowieren zum Teil der Lebensinhalt. Das war bei Kai und bei mir überhaupt nicht. Wir haben beide den Stahlberuf gelernt und wir mussten erstmal da reinkommen. Ne?
Mhm.
Deshalb ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Dafür war mein Kai wieder der technische Aspekt leichter, weil der nun mal auch ein talentierter Handwerker ist. Ne?
Das heißt, so zeichnerisch und so konntest du den Jungs, also
bis konntest du denen nichts beibringen. Also,
ja.
Mattis ist für mich der beste Zeichner überhaupt. Auch jetzt mal abgesehen vom Tätowieren. Ne?
Wie haben dich deine Lehrlinge oder wodurch musste ich ein Lehrling, wenn er bei dir lernen will, überzeugen? Ist das eine Zeichenmappe? Ist das mehr Charakter? Was ist für dich der ausschlaggebend?
Ja, das kommt von allen ein bisschen. Ne? Also ich fand es schon wichtig, weil die Leute sich auch bereit waren, selber zu tätowieren. Gab ja auch welche, oder gibt es auch immer noch, die gar nicht tätowiert sind. Ne?
Mhm.
Das finde ich nicht fair dem Kunden gegenüber, von den Schmerzen allein. Ne? Mhm. Weil Schmerz ist ein extrem wichtiger Aspekt. Ne? Der wird selten drüber geredet, aber ich halte das schon für wichtig und da sollten die Tätowierer, die bei mir arbeiten, auch schon Bescheid wissen. Ne? Mhm. Aber ja. Natürlich, mein Gott, das sind zum Teil Leute, die 20, 30 Jahre jünger sind. Das stimmt ja gar nicht mehr.
Das ist schon, nee. Ja, Kai auf jeden Fall nicht.
Kai nicht, auch nicht. Nee, auch nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ne?
Und Tom und Madden ist aber eigentlich Quatsch, was er erzählt.
Stimmt überhaupt nicht. Ne? Egal, aber die sind auf jeden Fall jünger.
Ja, ja.
Und ich gehöre noch der Generation an, die mit bewusstseinserweiternden Sachen nicht so viel am Hut hat. Bis heute nicht. Ja. Das gab's, weil es ganz einfach zu meiner Zeit nicht gab.
Ja.
Ja. Wir haben Alkohol getrunken und dann war Schluss. Die nächsten Generationen, die hatten dann andere Substanzen und das ist natürlich auch, kann natürlich auch zum Problem werden. Das ist ja bekannt.
Musstest du da auch mal einschreiten und eine Ansage machen, so nach dem Motto, sag mal hier XY, wenn du nochmal so erscheinst vom Kunden, dann haben wir ein Problem. Ja,
da kannst du Ansagen machen, so viele willst. Wenn da einer meint, er ist damit zufrieden, dann nützt meine Ansage da herzlich wenig.
Aber es ist ja dein Laden, du bist ja sein Chef.
Ja, ja, natürlich wurde da auch. Ja. Aber das musste man eigentlich, das wussten die selber, sind ja alles erwachsene Leute. Ne?
Aha.
Da musste man auch nicht eingreifen. Also die konnten schon zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden. Ne?
Ja. Nimmst du noch Lehrlinge an? Hast du im Moment?
Nein. Ich habe weder die Nerven noch die Zeit für. Also möchte ich nicht. Ne?
Wo du gerade das Kapitel eröffnet hast, so von wegen, deine Lehrlinge müssen sich auch selber möglichst viel tätowieren und so weiter. Da hatte ich ja so ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar war das, ich glaube, 97, da kam ein Tätowiermagazin raus. Und da war so ein Doppelfeature über Tom und Mattis. Und ich habe es nicht mehr geahnt, weil die waren Anfang, Mitte 20 und Hände und Hals schon so hart zu und dann hatten sie so ganz wilde Klamotten an und so weiter und so fort. Die beiden waren ja wie die Toxic Twins. Hast du manchmal auch im Laden gesessen vor denen und so, sag mal, was ist eigentlich los mit euch?
Ja, viele Leute würden sagen, sind ein bisschen neben der Spur, die beiden. Ne? Die haben halt ihr Leben gelebt. Ne?
Ja.
Das wurde ja dann auch nachher auch alles ruhiger. Beide hatten Kinder und haben Kinder und alles und haben sich dann auch toll gekleidet für Tätowierer. Die liefen ja mit Anzug und Schlips und alles im Laden rum nachher und von den Skaterklamotten zu Anzug und Schlips, und das hatte dann auch Stil. Ne?
Ja.
Und
das ging auch relativ schlagartig, glaube ich, ne?
Ja, die waren da sogar so ein bisschen, meine ich, vom Style her Vorreiter, ja, mit den teuren Anzügen und den Tätowierungen, das hatte schon was, ne?
Hatte ja sonst niemand.
Hatte damals niemanden, heute weiß ich keine Ahnung.
Ja, ja, aber Maßanzug und Hals und Hände tätowiert in den 90ern, hallo, ne? Ja.
Ne, hatte schon was, das ist richtig, ja, ja.
Wie sieht so ein normaler Tagesablauf bei dir aus? Oder ist immer ein bisschen anders? Oder hast du so viele Routinen? Beschreib mal.
Ja, ich versuche pünktlich, aber das heißt, ich bin auf jeden Fall pünktlich auf Arbeit. Und,
das heißt 10, 11, 12?
Ja, ich bin meist schon um 10 da, fange auch um 10 an oder um 11 spätestens. Und dann versuche ich eigentlich auch pünktlich zu Hause zu sein. Ich weiß schon, wie lange ich brauche und alles. Und die meisten Kunden kennt man ja auch und alles. Das ist also, man könnte sagen, eigentlich ein spießiger Ablauf, ja.
Aha. Hast du Gesundheit? Ich meine, du tätowierst seit 40 Jahren. Hast du Rücken? Machst du Sport?
Ja, ich mache noch ein bisschen Sport. Ich hatte auch, natürlich hatte ich schon Rückenschmerzen. Ich kenne Leute, Freunde aus Duisburg, die haben denn nicht einen Tag im Leben gearbeitet und die haben Rückenschmerzen. Aber was soll ich mich da beschweren? Ne? Nee, ja, so richtig groß kann ich da eigentlich auch nicht. Ich habe noch mit einem Kollegen vor ein paar Jahren, den ich letztes Mal vor ein paar Jahren in Los Angeles getroffen habe, Mark Maroney, der ist noch länger an Tätowieren als ich.
Den kenne ich, ja.
Und der hat auch keine Rückenschmerzen. Ne?
Krass.
Der ist sogar noch größer als ich, weil große Leute haben ja da eher Probleme eigentlich. Der ist nur ein Stück größer als ich.
Ja.
Der tätowiert länger als ich.
Ja.
Hat keinerlei Rückenschmerzen. Ne?
Aha. Ganz abgefahrener Typ. Wer den nicht kennt, Mark Maroney, einfach mal Mark Maroney, einfach mal googeln. Ich habe den erste Mal 2002 oder so in L.A. gesehen, in seinem Laden. Der stand da an einem Tresen und er hat so krasse Augen, ne? So stahlblaue Augen und so eine ganz wilde Pomadenfrisur.
Sind Kontaktlinsen.
Ah, tatsächlich?
Aber die Haare sind echt.
Ja, ja, genau.
Und auch sonst ist alles echt. Also das ist sicherlich der coolste Tätowierer der Welt. Also.
Er sieht richtig cool aus. Also wenn
ja, der ist ja nicht umsonst jetzt Filmschauspieler und Lana Del Rey Videos, das kommt ja nicht von irgendwo her.
Ja, also, ne? Also er ist so voll aus der Zeit gefallen. Ne? Also der könnte auch in den 50er Jahren, der fährt ja auch so alte Autos. Ne?
Der fährt einen alten Cadillac.
Ja, ja, genau. Ne? Du hast, glaube ich, es gibt einen Tätowierer, einen verstorbenen Tätowierer, Greg Irons. Es geht das Gerücht, dass du die allerletzte Tätowierung von ihm hast, die er jemals gemacht hat. Stimmt das?
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ja. Samstags Nachmittags in San Francisco und samstags abends ist er geflogen.
In welchem Jahr sind wir da gerade?
Boah.
Sind wir da in den 80ern?
Anfang 80er, auf jeden Fall,
ja.
80er.
Ja,
okay. Ich habe keine Ahnung, wann das war, aber er ist... Der war vor mir, war Jonathan Shaw am Tätowieren.
Jonathan Shaw aus New York?
Und ja, ja, und der findet das wichtig, was er der letzte Kunde war.
Aha.
Er findet das ganz wichtig. Also, ne, ist okay. Ich kann da jetzt nichts wichtig dran sehen. Also, ich weiß genau, ich habe gewartet, bis er fertig war mit der Anke. Und dann hatte er, ja, ich hatte ja auch, wurde ja schon öfters tätowiert von Greg Irons. Und der Koffer stand schon da. Er ist dann im Taxi zum Flieger und ist dann nach, glaube nach Thailand, wo er dann auch ums Leben gekommen ist.
Ihm ist in Bangkok was passiert, glaube ich, ne?
Ja, was passiert, ist milde. Der ist vom Bus überfahren worden. Ja, ja.
Fuck. Okay.
Ich glaube, da waren, so wie ich gehört habe, nachher sind da 8 Busspuren, die alle in eine Richtung gehen, also Einbahn. Hm. Außer eine Spur geht in eine andere Richtung.
Oh, fuck. Und die war es dann?
Ja, also du läufst über 7 Spuren und guckst nach links und die 8. kommt ein Bus von rechts.
Ne? 7-mal logisch und einmal unlogisch reicht, ne? Was hast du von ihm bekommen, diese Tätowierung? Was war das?
Boah, was habe ich denn? Also ich habe hier irgendwo eine Echse um Hals. Rechts oder links, ich weiß es gar nicht.
Da ist eine Rose.
Na, dann ist das hier.
Ja, okay.
Dann muss das irgendwo hier sein.
Gucke ich nachher nochmal, vielleicht können wir noch ein
Foto und machen, ich habe hier noch Totenköpfe von Greg Irons.
Ja.
Habe ich sonst noch was? Nee, ich glaube nicht.
Hast du überhaupt irgendwelche Tätowierungen von deutschen Tätowierern?
Ja, natürlich von Arno Schweikart.
Ne? Okay, natürlich. Sorry.
Klar, ne? Und natürlich von Dr. Dietz.
Okay,
ich,
klar.
Ich sage nur durchsichtiger Kimono.
Ja, ja.
Das vergisst man ja nicht. Ich habe wirklich viel vergessen in meinem Leben, aber das kriege ich einfach nicht mehr raus.
Dirty Deeds, dann Dirt Cheap, ja?
Ich kann machen, aber ich gehe nie mehr raus. Ja. Egal. Ja, ich habe vom Sigi. Sigi war einer der Tätowierer in Duisburg. Viele wissen nicht, Duisburg hatte auch schon in den 80er mit Hamburg die meisten Tätowierladen. Das ist der größte Binnenhafen der Welt in Duisburg.
Richtig, genau. Ja.
Und da waren auch schon Tätowierer damals. Und der hatte mich auch 2-3 Mal tätowiert,
ja.
Tattoo Sigi. Ja, ich muss überlegen. Also ich kann es dir gar nicht sagen, so genau, was
habe
ich
denn? Von wem ist das Spinnennetz da auf dem Unterarm?
Wo ist denn da? Achso, der Mathes, genau.
Ich wollte gerade sagen, ey, der sieht voll nach
Mathes
aus.
Mathes hat mich tätowiert, Tom hat mich auch tätowiert.
Ja. Der Luke auch?
Die Anke hat mich tätowiert. Ja. Der Luke hat mich auch hier in der Lippe tätowiert.
Das was steht da?
Skins.
Ja.
Das war ganz witzig.
Und noch voll lesbar eigentlich, ne?
Ja, das, ich hatte damals dabei Bier getrunken samstags nachmittags. Und der Alkohol hat das wohl irgendwie raus. Am nächsten Morgen war das wieder weg.
Komplett?
Ja, nicht komplett, aber fast. Aber die Lippe war geschwollen bis zum Gehtnimmer. Und da haben wir Montag direkt nochmal in die geschwollene Lippe, bevor ich keine Lust mehr darauf hatte. Und seitdem ist es drin.
Jawohl.
Luke hat ja sowieso einen rabiaten Stil zu tätowieren. Ne? Aber Luke ist ja kein deutscher Tätowierer.
Nee.
Ah, doch, inzwischen, ja, stimmt. Luke ist jetzt Deutscher, ja.
Ist er eingebürgert quasi?
Ja, 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 ja.
Stuttgarter ist er. Schwabe.
Schwabe, ja, ja. Aber sonst weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe bestimmt was vom Kai, aber ich kann dir nicht sagen, was.
Ja, ich dir auch nicht, du.
Vielleicht weiß der Kai das ja.
Ich weiß, was du hast. Du hast was ganz Legendäres. Und zwar war das damals auch ein Feature im Tätowiermagazin. Da warst du in Japan mit dem Dirk Boris Rödel vom Tätowiermagazin, dem Chefredakteur, und dem Ralf Guttermann. Und ihr habt euch von Horiyoshi tätowieren lassen.
Stimmt,
und du hattest, glaube ich, auf dem Oberschenkel einen Samurai oder was von Don Ed Hardy.
Habe ich immer noch.
Richtig. Und hast dir den Hintergrund von Horiyoshi
genau,
machen lassen.
Ja, 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 genau.
Ich glaube, die Kombination richtig. Hat kaum jemand auf der Welt, ne?
Mir fällt keiner ein,
ne? Ja, ja. Wenn ja, wüsstest du das wahrscheinlich.
Ja, 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 ja.
Hast du zu Horiyoshi noch Kontakt?
Nee, ich war vor 2 Jahren tatsächlich nochmal in Japan, da hatte ich ihn eigentlich angerufen, wir wollten uns treffen, aber da ist dann irgendwann dazwischen gekommen, ja, weil wir auch nicht lange da waren und eigentlich beim anderen Tätowierer zu Besuch waren.
Bei wem?
Hori Shio.
Ja,
okay. Und da war ich ja mit Andreas und mit Osti und mit Andreas, seiner Freundin,
ja,
die Ute.
Ja.
Und da waren wir dann mit anderen Tätowierern eigentlich beschäftigt. Wir waren auch nicht so lange da. Aber ich hatte auch gehört, was Horiyoshi krank ist und glaube ich 3-4 Mal die Woche zur Dialyse.
Ja, krass. Und der arbeitet trotzdem aber noch wie so ein Pferd, ne?
Und bestimmt was Besseres zu tun hatte, als sich mit deutschen Tätowierern abzuhängen oder was. Ne?
Ja. Wie alt bist du jetzt,
wenn ich frage? 61 geworden.
Ich schreibe mal ein Wort in die Luft. Es fängt mit R an, dann kommt ein E, Rente.
Mhm.
Hast du dir da Gedanken zu gemacht?
Nee, ich glaube, ich brauche auch die Struktur. Das also noch. Nee, ich habe mir noch keine Gedanken so gemacht, aber muss ich auch nicht. Ich könnte auch morgen aufhören, das wäre durchaus okay, aber ich hatte eigentlich vor, noch ein paar Jahre, weil ja auch die Zusammenarbeit mit dem Sven ist natürlich dann auch nochmal.
Macht Spaß.
Ja, ist auch natürlich zu sehen, was möglich ist.
Das ja.
Lässt einen doch keine Ruhe, ne, irgendwie.
Ja. Ja, und zumal du hast ja das große Glück, ich meine, manche mit Mitte 40 haben den Rücken schon kaputt und denken sich, wie schaffe ich es noch? Ne? Und du hast, so wie ich es verstanden habe, fast gar nichts. Ne? Ist ein großes Glück eigentlich. Ne? Ja. Hat man das gehört? Dieters Magen hat gegrummelt.
Ja, kein Wunder.
Das Kohlab.
Mittagessen verbringe ich hier mit Interviews.
So eine Scheiße. Ich glaube, ein großer Umbruch hat stattgefunden im Tätowieren weltweit, natürlich dann auch dementsprechend in Deutschland, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre. Ich sage jetzt einfach mal Red Hot Chili Peppers, Tribals und so weiter und so fort. War das so, wo du zum ersten Mal wahrgenommen hast, okay, hier dreht sich gerade alles nochmal in eine andere Richtung. Hier kommen Leute in den Laden, die vor 3 Jahren nicht ansatzweise sich in die Nähe eines Tattoo-Studios gewagt hätten.
Das sehe ich auch so, das waren die 90er, ja.
Ja.
Man darf natürlich auch nicht die Fußballer vergessen, ne? Was für eine Sogwirkung so Leute wie David Beckham haben. Ja,
aber der kam dann so Ende der 90er, ja, hatte der.
Weiß ich gar nicht, ja, keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber
ja.
Die Fußballer allgemein, die Sportler, die, ich glaube, die Basketballer waren noch etwas eher dran als die Fußballer, die amerikanischen Basketballer. Ja. Und ja, und natürlich die Rockstars, ganz klar. Ne?
Ja.
Guns N' Roses, denke ich mal, die haben mehr für Tätowieren getan als viele Tätowierer. Also die waren schon dabei. Ne?
Also Guns N' Roses haben die eigentlich im Prinzip so ein paar Amerika-Urlaube bezahlt, weil dadurch kam Kundschaft.
Natürlich, ne? Dadurch haben die Leute sich getraut. Ne?
Ja. Wie viele Tribals hast du in den 90ern gemacht?
Boah. Keine Ahnung. Ich weiß, Etadi sagte mal, er hat das Frankenstein-Monster geweckt, weil er hat das ja in Gang gebracht.
Ja.
Und der konnte natürlich auch nicht annähernd voraussehen, was damit passiert. Ne? Mhm.
Konntest du damit was anfangen? Also so optisch? Weißt du, ich meine, ganzes Tribal auf dem Arm, das kann schon gut aussehen. Ne? Oder
war
das
für dich fantastisch aussehen?
Ja.
Ne?
Ja.
Ich kannte ja oder ich kenne ja einen Freund von mir, der hat das ja die Entwicklung von Anfang an mitgemacht. Das ist der Leo Solueta, den kennen vielleicht auch noch welche den Namen. Der war ja praktisch der Meisterschüler von Etadi, was die Sache angeht. Also
ja.
Eigentlich hatte Etadi keine große Lust darauf und hat gesehen, was da für ein Leo. Leo war eigentlich, hat im Kopierladen gearbeitet und Etadi hat immer seine Sachen dahin gebracht. Und da haben die dann gemerkt, was die beide eine gleiche Leidenschaft haben, also die polynesische Tätowierart. Ne?
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ja komm, ich nehme dich unter meine Fittiche. Und dann haben die das verbunden mit der damaligen New Wave und Punk-Ära.
Ja.
Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Punk bin und mein ganzes Leben ändere, dann möchte ich auch nicht dieselben Tätowierungen, die mein Vater hat.
Stimmt, du willst was anderes.
Da musste was Neues her. Und
genau.
Da war Treibel natürlich ideal für. Ne?
Ja, weil es wirklich komplett was anderes ist. Ne?
Ja. Und so, sieht ja auch toll aus, wenn es klasse gemacht ist. Also ich habe Leo oft zugeguckt und mein Gott, die Typen gingen da raus und sahen klasse aus. Ne?
Mhm. Was tätowierst du im Moment gerne? Gibt es Sachen, an denen du dich nicht satt tätowieren kannst?
Ach, ich tätowiere eigentlich, ich sehe das eher, hängt eigentlich bei mir mehr vom Kunde ab. Wenn der Kunde okay ist, dann kann ich ja nicht aussuchen, was er will, dann mache ich dann eigentlich gerne, ja.
Ja, okay. Ja.
Aber ich mache jetzt nicht das gerne, was, wenn die da mit ihren Handys kommen und zeigen mir da super realistische Gesichter aus Russland oder Amerika oder was.
Ne, am besten noch mit Farben.
Ja. Ich bin auch nicht überzeugt, was das auf Dauer wirklich fantastisch aussieht, aber ist auch nicht mein Problem. Also.
Ja, der Frank Krabbenhöft hatte da, ist da relativ deutlich geworden, wie das denn mal so in 10 Jahren aussieht. Und ich glaube, der hat da nicht so wirklich Unrecht. Also das wird eine ziemliche Matsche alles sein, ne? Wenn du
ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich meine, andererseits, wenn man hier mal den Tiger sieht, ja, auf dem Finger.
Ja.
Die meisten Sachen auf dem Finger weiß jeder, die gehen wieder weg. Der ist über 40 Jahre alt.
Von wem, ne, ist der?
Der ist von Phil Bond.
Ja, okay. Ja. Ja.
Er erinnert sich zwar nicht mehr dran, aber es ist von ihm. Man sieht sogar noch die Barthaare, wenn man genau hinguckt, ne?
Ja, ja.
Nach über 40 Jahren.
Arbeitest du lieber schwarz-grau oder Farbe?
Schwarz-grau. Lieber schwarz-grau.
Schwarz-grau, also, ne?
Ja. Ich glaube, jeder macht das, was ihm selber auch am besten gefallen würde, wenn er sich jetzt was aussucht, ne?
Ja. Probierst du mal anderes, neues Equipment? Bist du da offen, wenn du eine neue Maschine hat oder so? Oder sagst du, komm, die Knatterbüchsen laufen?
Sind wir wieder bei Verletzungen. Tatsächlich ist mein Daumen oft entzündet und deshalb verwende ich jetzt tatsächlich so eine Rotori-Maschine.
Ach ja, eine Rotori, ja.
Weil die wiegt nur ein Bruchteil von einer Metallmaschine. Ne?
Ja. So, ich stelle dir eine Frage, die ich mir wahrscheinlich schon selbst beantworten kann, aber ich stelle sie trotzdem. Würdest du heute, wenn du 20 wärst, nochmal Tätowierer werden?
Es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich habe nichts bereut. Tätowieren hat mir eine tolle Zeit gegeben.
Ja.
Aber natürlich ist heute der Reiz einer Subkultur und das fast Verbotene, der ist einfach nicht mehr da. Und ich weiß nicht, ob mich das dann wirklich noch reizen würde. Ja.
Ja.
Fehlen auch die irgendwie der ganze Background damals, die Kollegen und sowas. Das hat sich alles extrem geändert. Ja.
Inwiefern?
Ja, wie ich glaube schon mal am Anfang sagte, die Charaktere der Tätowierer.
Ja, ja.
Gibt immer noch tolle Jungs, die am Tätowieren sind. Da gibt es auch genug von. Aber grundsätzlich die Tattoo-Gemeinde, nenne ich das mal, ich weiß nicht, ob das mein Fall wäre. Ne? Könnte ich schwer sagen. Also.
Ja, es ist auch sehr, sehr verstreut und divers. Ne? Also ich glaube, da gibt es so die Farbrealisten, die machen irgendwie ihr Ding, dann gibt es so Traditional-Leute, dann gibt es Leute, die machen japanisch, das ist so ein bisschen
nicht. Ja, das meinte ich eigentlich nicht so. Ich erinnere mich die letzte Wuppertal-Convention von meinem Kumpel Mortos. Da waren wir am Stand und neben uns hatte ein junger Mann aus Russland seinen Stand. Der hatte nicht ein Motiv an seinen Stand, der hatte einen Laptop oder iPad oder sowas und. Das war alles, ne? Der war auch nicht tätowiert.
Hm.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob das mal die Gesellschaft wäre, die ich mir wenn ich es aussuchen schon kann, ob das Richtige wäre. Ne? Also, und davon gab's einige, ja. Hm. Andere wiederum, die hatten auf Verkleidung Wert gelegt, die haben sich zurechtgemacht, als ging es auf ein Heavy-Metal-Konzert und kann ja jeder machen, wie er will, aber ich glaube nicht, was das meine Gesellschaft wäre. Also.
Ja. Hast du das in den 80ern auch oder in den 90ern genossen? Du hattest damals schon Hände und Unterarm und wahrscheinlich einen Hals tätowiert, dass die Leute dich, also wie war so die Reaktion, wenn du normal zum Bäcker gegangen bist?
Das habe ich nie genossen, aber wie gesagt, in Köln war es am Anfang heftig. Duisburg-Köln liegen 60 Kilometer auseinander, aber es war eine andere Welt. Ja?
Ja.
Während in Duisburg eigentlich die gesamte Nachbarschaft tätowiert war, hat es in Köln sage und schreibe 2 Jahre gedauert, bis der erste Kunde reinkam, der übrigens auch Hans-Dieter heißt, aus Ehrenfeld, schön groß, der auch die Hände tätowiert hatte.
Ja.
2 Jahre.
Aha.
Also sind wir wieder auf dem Weg zum Bäcker in Duisburg. Allein auf dem Weg zum Bäcker hätte ich 3 oder 4 getroffen, die Hände tätowiert hätten. Ne?
Ja, ja.
Das war schon ein gewaltiger Unterschied. Hätte ich auch so nicht gedacht. Ich war noch nie in Köln vorher. Also ja. Ich war erst mal in Köln, als wir den Laden angemietet haben.
Ja.
Und das war mir nicht bewusst, was selbst im Westen von Deutschland die Unterschiede so groß sind. Von Italien, Spanien wollen wir jetzt gar nicht reden. Also.
Ja, ja.
Das war, da hatte ich teilweise, ich erinnere mich an Sizilien, wenn ich morgens zum Billardspielen gegangen bin, sah ich aus wie der Rattenfänger von Hameln. Vorne ich und hinter mir 20 kleine Kinder, die hinter mir hergerannt sind. Ne?
Ah. Schütze Freak.
Ja, ja, natürlich. Ne? Also, also da wollen wir jetzt gar nicht von reden. Und England, Amerika ist das doch kein Problem. Mhm. England, ich habe mich nie wohler in meinem Leben gefühlt als in England. Ja. Und daher habe ich auch die Schwalbe auf der Hand. Also wenn man da im Pub saß und irgendjemand hat sein Pint hochgehoben, da konnte man auf jeden Fall eine Schwalbe sehen. Ne?
Mhm. Und hier zwischen Zeigefinger und Daumen so, ne? Genau wo dein auch ist, genau. Ja. Gibt es irgendein Land, wo du auch England und USA erwähnt hast, gibt es noch irgendein Reiseziel, wo du noch mal hin möchtest? Wo du noch nie warst?
Wo ich noch nie war. Ja, mich interessiert der Osten von Europa. Also
ja.
Ukraine und solche Sachen, das würde mich schon interessieren. Ja.
Warst du mal in Rumänien?
Ich war noch nicht in Rumänien.
Landschaftlich nein. Der Wahnsinn. Du bist eine halbe Stunde vom Flughafen weg und du denkst, du bist im Jahr 1870, Eselskarren, gehört, ja. Strohhüte, die Leute auch verkaufen, Melonen am Straßenrand. Denkst du, wow.
Ja, ich war mal in Russland und Tschechei und solche Sachen, aber da gibt es so viel zu sehen, das würde ich mir noch vornehmen. Ja.
Zwei Fragen zum Schluss, die ich eigentlich immer stelle. Frage 1 ist, was kann der Mensch, Dieter Zahlisch, gut? Und die Anschlussfrage wäre, was kann er nicht so gut?
Ja, fangen wir mit nicht so gut an. Das ist, ich bin immer noch nicht geduldig. Ne? Bin ich geduldig und bei allem, ja. Absolut bei allem. Und die Leute fühlen sich auch manchmal in meiner Gegenwart nicht wohl. Ne? Vielleicht ist zu viel Ruhrpott in mir drin, ich weiß es nicht. Ne? Aha. Was kann ich gut?
Versuchst du da ein bisschen gegenzusteuern?
Merkst du, wenn du... Nein, nicht mehr. Ich merke es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Mhm. Also das müsste man schon andere Leute fragen. Und wenn ich dann dabei bin, dann würden sie es nicht sagen wiederum. Das ist also ein Kreislauf, wo ich nicht so richtig rauskomme. Ne? Ja. Was kann ich gut? Ich glaube, ich kann ganz gut meine Arbeit machen. Also mit allem, was dazu gehört.
Bist du als Mensch verlässlich?
Ganz sicher, ja.
Ja.
Ist das heute noch gut? Zählt das als gut heute noch? Ja, ne?
Ich finde, das ist das Beste. Unverlässlichkeit ist für mich
ganz, ganz schlimm. Ich dachte, das spielt keine Rolle mehr. Aber ich habe auch, ich suche ja, also meine Freunde sind ja auch alle verlässlich. Das ist ja kein Zufall. Also das stimmt. Also absolut. Hm. Ja, ich wusste nur nicht, was das heute noch zählt.
Für mich eine Menge, ganz, ganz viel. Ja. Dieter, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Kein Problem.
Und vielleicht fällt mir an irgendeiner Stelle noch mal was anderes ein, dann melde ich mich noch mal bei dir.
So machen wir es.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.